Aus aller Welt kommen Trauerbekundungen. Der Bundeskanzler sagt, sie war Vorbild und Inspiration für Millionen. Er hebt ihren Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg hervor und ihren Humor. Und der UNO-Generalsekretär sagt, wie sie weltweit für ihre Anmut, Würde und Hingabe bewundert worden ist. Und dass sie in Jahrzehnten des Wandels eine beruhigende Präsenz geboten hat. Ja, Königin Elisabeth II. War immer da. Ich möchte jetzt mit Thomas Killinger über die verstorbene Königin sprechen. Herr Killinger, regelmäßiger Mitarbeiter der BBC für die Welt, hat er jahrelang aus London berichtet, beschäftigt sich mit deutsch-britischen Themen. Er hat ja auch eine Biografie über Königin Elisabeth II. Geschrieben. Guten Morgen, Herr Killinger.
Ja. Guten Morgen, Frau Dahl.
Denken Sie, bei den Briten ist schon angekommen, wirklich angekommen, sie ist weg?
Nein, das ist nicht zu sagen. Eine Frau, die 70 Jahre lang die Geschicke dieses Landes bestimmt hat, indem sie die Monarchin war, über der Unruhe der Zeitgeschichte gethront, neutral, sich nie in Krisen hineingestürzt hat, in politische Diskussionen, damit sie Königin aller Briten sein konnte. Das ist, sie hatte quasi die Eigenschaft einer fast unsterblichen Figur. Und das lässt sich nicht über Nacht sozusagen wegwischen.
Ja.
Sodass hier doch der, ich meine, normalerweise ist man gegenüber einem Menschen, der 96 Jahre alt geworden ist, vorbereitet auf das Ende. Das ist der natürliche Ablauf unseres Lebens. Aber nicht in diesem Falle. Diese Frau ist ja was Einmaliges und sie ist eine Ikone und es wird eine Weile brauchen, ehe die Briten begreifen, sie ist nicht mehr da.
Sie haben sich sehr ausführlich mit Ihrem Leben befasst. Was hat Ihre lange, lange Regentschaft ausgemacht? Also was würden Sie hervorheben, positiv wie negativ?
Also positiv natürlich zwei Begriffe, die ich als Stabilität und Kontinuität bezeichnen will. Ich meine, Kontinuität zeichnet ja auch das Königtum selber, die Monarchie aus in Großbritannien. 1000 Jahre alte Institutionen, die nie in Gefahr geraten wurde, weil die Mehrheit der Menschen immer auf der Seite der Monarchie und der Beibehaltung blieben. Und so hat sie das Glück gehabt eines hohen Alters und konnte in der Kontinuität ihres eigenen Daseins quasi das altertümliche Erbe und das Alter dieser Institution prägen und repräsentieren. Sie ist nur Mensch, sie ist auch voll mit Mängeln behaftet gewesen, was man vor 25 Jahren feststellen konnte, leider, als man merkte, dass sie eigentlich keine richtigen Sprache hatte für die Probleme ihrer eigenen Kinder. Sie hätte sich früher einmischen müssen, sie hätte früher Prinz Charles warnen müssen vor der Ehe mit Diana, weil sie wussten, das Ehepaar, Prinz Philip und die Königin, wussten, dass er bereits eine Geliebte hatte. Aber das hat in dieser Familie ist nicht zur Sprache gekommen.
Ja.
Diese Generation der Elisabeth und ihres Mannes hatten dieses stiff upper lip, dieses Schweigen über Krisen in der eigenen Familie, nach dem Motto, das wird sich schon von selber legen, diese betreffenden Menschen werden einen Weg finden. Pustekuchen, das war leider nicht der Fall. Dass dies doch, glaube ich, eine ihrer einzigen wirklichen Schwächen gewesen ist in ihrer langen Dienstzeit.
Ja, stiff upper lip, die Sie absprechen, das passt ja auch zur Politik, denn die Queen ist per Verfassung unpolitisch und das hat Elisabeth II. Ja auch wirklich durchgezogen. Immer oder haben Sie manchmal gewusst, was sie wirklich denkt?
Nein, also es gab dann hin und wieder doch Indiskretionen von Personen, die mit ihr gesprochen hatten. Die ließen dann hinterher raus, was da gerade im intimen Kreis sozusagen besprochen wurde. Das berühmteste Beispiel für mich ist immer die Hochzeit von Charles und Diana 1981, als der spanische Monarch sich bei der Queen beschwerte, dass das junge Paar auf ihrer Hochzeitsreise mit dem Royal Yacht Britannia unter anderem in Gibraltar halt machen wollen. Das geht ja wohl nicht, meinte die spanische Königin. Und da hat die Queen, wie wir aus guten Quellen wissen, ganz geantwortet, ich verstehe nicht meinen spanischen Kollegen. Das ist meine Yacht, das ist mein Sohn und das ist mein Hafen. Da sieht man einmal die Imperialistin, die sie sozusagen war, auf britischen Eigentümern besteht sie. Gibraltar ist britisch, bitteschön, seit 1704.
Du musst das dem König nochmal sagen, ja.
Ja, und er konnte nicht anders, der gute Juan Carlos, als dass er der Hochzeit selber als Protest fernblieb. Aber so war das eben.
Ja, ja. Die Königin hat 15 Premierminister kommen und gehen sehen, die ihr ja wöchentlich Bericht erstatten müssen. Wen mochte sie, wen mochte sie nicht?
Also sie mochte interessanterweise den Labour-Premier Harold Wilson. der selber von ihr gesprochen hat als dem goldenen Faden in dem Gobelin der britischen Verfasstheit. Als Lebermanns war er von einer ganz anderen Seite gekommen, Sozialist eindeutig, aber sie hatten einen hervorragenden Rapport. Gar nicht gut konnte sie mit Margaret Thatcher, mit der sie sich 11 Jahre lang überlappt hat. Thatcher war 11 Jahre Regierungschefin. Die hat zum Beispiel in der Frage des Commonwealths eine ganz andere Linie vertreten als die Queen selber. Die Queen ist die älteste Monarchin der Welt, die von früh auf die afrikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützt hat und sich hinter die Länder, die unabhängig wurden in den 60er Jahren, stellte. Margaret Thatcher war noch nie in Afrika gewesen, als sie Premierministerin wurde. Sie hatte es nur mit Südafrika zu tun, weil die so schön antikommunistisch waren. Apartheid hat sie weniger interessiert. Die Königin war da auf einem anderen Dampfer. Und da hat es einige Spannungen gegeben, die sie wurde sehr gut in dem Film, in der Netflix-Serie dargestellt worden.
Ja, Sie meinen The Crown, haben ja bestimmt viele Leute gesehen.
Absolut.
Sagen Sie, Herr Killinger, gab es internationale Staatschefs, Regierungschefs, die sie mochte oder eher nicht? Also wo ist sie gerne hingefahren und wo eher nicht so?
Also ein Höhepunkt ihrer Zeit, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, ist ihr 11-tägiger Staatsbesuch in Deutschland im Jahr 1965. Kein anderes Land in Europa hat dieses Kompliment von ihr bekommen, dass sie eine solche Zeit auf Reisen in dem Land zubrachte. 11 Tage hat sie immer nur in Commonwealth-Ländern zugebracht, auf Weltreisen. Aber kein europäisches Land hat jemals seit elf Tage im Besuch dieser Königin erlebt. Das war eine politische Geste, natürlich vom Foreign Office damals, vom außenpolitischen Elite in London eingefädelt. Man wollte Deutschland und England wieder in freundschaftliche Beziehungen bringen, zumal die Deutschen gerade mit den Franzosen einen Freundschaftsvertrag geschlossen hatten und England wollte nicht übersehen werden. Mit wem in Deutschland hat sie es nicht so gut gekonnt? Ich glaube mit Helmut Schmidt. Und da gab es einen Vorfall während einer NATO-Tagung in London, auf dem es bekannt wurde, dass Helmut Schmidt seine Zigarettenstummel auf königlichem Porzellan ausmachte. Und das hat der Herr Monarchy
She was not amused. Yes.
Absolut nicht. Ja. Das habe ich, glaube ich, nicht vergessen.
Mal sehen, was wir jetzt noch alles jetzt noch alles erleben. Denn nun ist Charles König. Hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das noch klappt, dass er im zarten Alter von 73 König wird. Ist er darauf vorbereitet?
Ja, aber natürlich. Kein anderer Thronfolger der britischen Geschichte ist so gut darauf vorbereitet gewesen wie er. Er ist der längst dienende im Vorhof der Macht der Prince of Wales gewesen überhaupt. Und die Spekulation, er könnte übersprungen werden und der sogenannte beliebte Prince William würde ihm vorgezogen, ist natürlich völlig absurd. Das ist Spekulation der Boulevardpresse. Es geht hier in der königlichen Nachfolge nicht um Beliebtheit. Es geht um die absolute strenge Folge von Eltern auf Sohn, Mutter auf Sohn.
So bleibt das.
Und da bleibt es und es ist also absurd, abwegig gewesen, darüber überhaupt nur zu spekulieren.
Das heißt, er wird bis zu seinem Tode dann König bleiben oder wird er vorher abgeben an William?
Nein, es ist nur eine Möglichkeit denkbar, wenn er irgendwie gaga werden sollte oder geistig nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuführen, dann würde sein Sohn Prinz Regent werden, Prinzregent, aber nicht Monarch. Es kann keine zwei lebenden Monarchen geben, so wie wir es im Papsttum inzwischen haben, wo wir zwei lebende Päpste haben. Bei den Briten muss der eine gestorben sein, ehe der nächste sich König nennen darf. Er kann bestenfalls Prinzregent werden. Also wenn die Königin noch gelebt hätte und hätte nicht mehr ihre Staatsgeschäfte ausfüllen können, dann wäre Charles Prinzregent
alles klar
geworden.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben lassen. Dankeschön fürs Gespräch.
Bitte, ein Vergnügen. Alles Gute.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.